Herzlich willkommen zum Content Performance Podcast mit Fabian Jeckert und Benjamin Udane, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Hi Fabian.
Hallihallo.
Heute sprechen wir über Glossare und ob das eine kluge SEO-Strategie ist.
Wir hatten ja in der Vergangenheit tatsächlich auch ein paar Projekte hier auf dem Tisch liegen, wo Glossare sehr erfolgreich waren. Darum haben wir uns entschieden, das für eine Folge zu machen. Aber ich habe tatsächlich auch in den letzten Wochen den Eindruck gehabt, dass es auch so in der Szene nochmal wieder auf dem Tisch gelandet ist, das Thema, oder?
Ja, ne? Also einfach weil so erfolgreiche Beispiele gepostet worden sind, aber auch so ein paar Probleme mit den Glossaren. Und ja, eigentlich wie immer, wir brechen das eigentlich heute mal wieder auf und steigen da tiefer ein, was so die Stärken sind, wo aber auch die Probleme sind von den Glossaren oder Glossarstrategien. Aber bevor wir das machen, lass noch mal kurz, würde gerne so einen kurzen Roundup machen, was das überhaupt ist.
Was ist das überhaupt? Fang nochmal an.
Genau. Also es ist quasi eine Art Lexikon, ich sag mal mit 50 bis 100 Begriffen, trifft man recht häufig so ungefähr.
Können aber auch 1000 sein, ne?
Also, können auch 1000 Begriffe sein, genau. Aber so sieht man häufiger auf vielen Websites, auch B2B-Websites. Und das wird halt super oft gemacht. Und mein Eindruck ist, das wird auch oft gemacht ohne jetzt SEO-Background. Einfach so, wir brauchen auch ein Glossar. Und dann werden da sozusagen die Fachbegriffe alle erklärt und auf die Seite gestellt. Und die Frage ist jetzt, warum sind solche Glossare eigentlich aus SEO-Perspektive so erfolgreich? Erzähl du das mal.
Ja, das liegt daran meiner Meinung nach, weil die so Google-technisch von sich aus der Grundstruktur, die sie mitbringen, vieles richtig machen. Aber die sind sehr gut crawlbar, weil die Glossare gut intern verlinkt sind oder das oft wird Software benutzt aus dem CMS heraus, die ein Glossar generiert und diese Software bringt diese interne Verlinkung automatisch mit. Das heißt, Google kann sie gut crawlen. Es ist so ein bisschen, erinnert mich immer ein bisschen so an so Datenbankseiten, die man früher gebaut hat, wo man ja auch immer darauf geachtet hat, dass sich das gut untereinander verdrahtet. Und die Seiten selber an sich sind jetzt auch nichts Besonderes. Also also die Chance, dass da irgendwelche Fehler auftreten, ist auch sehr gering, weil es einfach nur Textseiten sind. Und der Text selber ist ja auch oft sehr abgegrenzt. Ne? Das heißt, es geht immer um einen Punkt, der auch oft sehr generisch ist. Das heißt, da ist auch oft Suchvolumen dahinter. Und wenn du halt so einen generischen Begriff sehr punktuiert mit dem Text versorgst, dann hast du halt auch gute Chancen dafür zu ranken. Also es ist einfach so aus der SEO-Perspektive was Google gut verarbeiten kann, so ein Glossar. Und darum sind viele damit auch so erfolgreich. Aber es gibt ja auch eine Content-Ebene, ne?
Genau, also ich finde auch, also zum einen natürlich, was du jetzt gesagt hast, jedes Stück Text, das sozusagen in diesem Glossar drin ist, ist in sich abgeschlossen. Also es ist wirklich, man hat eine sehr klare Struktur oder Abgrenzung, was die Begrifflichkeiten angeht. Aber auch in der Produktion ist mein Eindruck, dass da halt oft dann Fachabteilungen zum Beispiel rangezogen werden und dann wird gesagt, so, wir haben jetzt ein Content-Projekt, ja, und das ist dann ein ganz klares Projekt mit einer ganz klaren Liste an einfach Thementexten, die geschrieben werden müssen, die produziert werden müssen. Entweder sind es Fachabteilungen oder es wird extern eingekauft oder was auch immer, aber das sind sozusagen ein ganz klar in sich abgeschlossenes Content-Projekt und man muss auch über die Themen, über die einzelnen Texte relativ wenig reden, weil es ist immer, was ist das? Definition, bumm. Also da musst du keine große Struktur oder eine Erzählung oder sonst irgendwas, ja, da gibt's kein Storytelling da drauf auf diesen Seiten und und dadurch werden die halt dann oft produziert und dadurch werden dann so B2B-Seiten auf einen Schlag ziemlich umfangreich auch, ne? Also dann gibt's nicht nur irgendwelche Leistungsseiten und weiß ich nicht, vielleicht noch einen Blog oder so, sondern dann werden halt auf einmal eben 50, 100 oder 1000 Begriffe ins Regal gestellt, ja, und die ranken dann natürlich auch.
Also du meinst, es lässt sich auch von der Produktion und vom Prozess her einfach gut online kriegen?
Ja, das habe ich den Eindruck, dass du da ist halt nicht, wir müssen an der ganzen Seite arbeiten oder sonst irgendwas oder packt mal eine Produktseite an, eine wichtige Leistungsseite oder so, wie viele Leute da mitdiskutieren, das ist ja total politisch. Und eine Lexikon-Seite mit einer Definition zu erstellen, das ist eigentlich per se unpolitisch in dem Sinne. Also da gibt's keine...
Kriegt man keinen Ärger für, wenn man das falsch...
Kriegt man keinen Ärger für, das muss einfach nur irgendwer machen. So, ja. Und das kannst du auch einer Fachabteilung aufs Auge drücken, die ist dann natürlich selten begeistert, dass sie sich um sowas jetzt kümmern muss. Aber das wird dann halt einmal abgearbeitet und ja, dann ist munter putzen, weitermachen. So. Ja, und so entstehen diese Glossare. Aber das ist jetzt erstmal so vorab gesagt. Aber da gibt's, finde ich, ja auch richtige, ja, einfach Knackpunkte, die uns begegnen und die würden wir gerne jetzt nochmal mit euch diskutieren. Das erste ist, das ist eigentlich das, was dir auch so in den Sinn direkt gekommen ist, das ist diese Kopierbarkeit, hast du das genannt. Sag mal, Fabian, was steckt dahinter?
Genau, als SEO beurteile ich die Sachen, die Strategien ja auch erstmal danach, wie einfach die von der Konkurrenz nachzubauen ist. Und das ist bei dem Glossar natürlich sehr einfach zu machen. Also man kann davon ausgehen, wenn in irgendeiner Branche irgendeiner anfängt, ein Glossar zu machen, dann dauert das 3 Monate, dann hat die Konkurrenz das auch auf der Seite. Ja, also die Struktur ist einfach zu verstehen, das kennt jeder und deswegen kann man es eben auch relativ leicht umsetzen. Und wenn ich der Erste bin, habe ich natürlich die Chance, nach vorne zu kommen, aber im Nachgang werde ich dann natürlich auch häufig von der Konkurrenz wieder nach unten gedrückt, wenn die andere Dinge vielleicht ein bisschen besser machen. Ja, also das heißt, die Strategie kann kopiert werden, der Content kann natürlich auch zum Teil kopiert werden, ja, also man kann relativ leicht auch jetzt einen Praktikanten zum Beispiel dran setzen mit der Aufgabe, jetzt guck mal an, über worüber die alles geschrieben haben, schreib das mal in eine Excel-Tabelle und mach das mal so ähnlich, wie die es auch gemacht haben. Ja, so erfolgreich die Strategie ist, so einfach ist sie eben auch zu kopieren und das, finde ich, ist ein Problem daran.
Ja. Ja, und die, ne, du sagst schon, die Praktikantenarbeit sozusagen, der schreibt dann die ersten, guckt sich die ersten 3 Ergebnisse an oder weiß ich nicht was und schreibt einfach das Gleiche. So, ne? Und dann hast du alle anderen SEO-Erfolge, die du vorhin genannt hast, dass das halt datenbankgestützt entwickelt wird, dass das gut intern verlinkt ist und so, sind halt viele andere SEO-Faktoren dann direkt wieder auch erfüllt. Und dann ranken dann auf einmal 2 Glossare oder 3 oder 5. Oder 10. Das sieht man in manchen Branchen, dass an alle ein Glossar haben. Und dann genau. Ist sozusagen Ende.
Und der Effekt, dass man weggedrückt wird, der hat ja auch mit dem Content zu tun, ne?
Genau, dann sagen wir mal, da ist dann jemand, der hat als allererstes so ein Glossar, hat so eine Glossarstrategie gefahren. Und dann ist das Projekt halt vorbei und die Rankings sind zum Teil da, aber vielleicht rutscht man auch wieder nach hinten und man rankt vielleicht zu einzelnen Definitionen, aber längst nicht zu allen und dann müsste ja eigentlich nochmal daran gegangen werden. Also muss der Content eigentlich nachgearbeitet werden. Das ist dann aber schwierig, wenn du sozusagen das am Anfang eher als einmaliges Projekt gesehen hast, das du ins Regal stellst.
Schwierig von wegen, dass da keine Zeitbudgets mehr für da sind oder kein Bewusstsein mehr.
Beides, ne? Beides. Also ist da überhaupt eine Webanalyse vorhanden, die sich das wirklich anguckt? Ist da überhaupt wirklich ein SEO dahinter? Wie gesagt, ich habe auch oft das Gefühl, dass da auch viele Unternehmen das machen, ohne dass da jetzt ein SEO vor Ort sitzt und das monitort und das optimieren will. So, ja. Und aber auch eben aus der Content-Perspektive. Wenn das jetzt eine Fachabteilung ist, dann wird, glaube ich, nicht gesagt, ja, und übrigens, ab jetzt müsst ihr jeden Monat immer 2 Tage dafür opfern. Oder 3 oder 5, ja, um daran zu arbeiten.
Ja, und die werden sich freuen.
Die werden sich freuen, genau. Und wenn du das extern beauftragt hast, ja, dann ist das Ding dann auch abgeschlossen. Ja, also klar, dann kannst du natürlich nochmal den externen Dienstleister anfragen, aber ob dann da noch der gleiche sitzt, der damals die ersten Definitionen geschrieben hat und so.
Ja, das muss ja in-house gemacht werden, ja. Da geht es ja darum, das zu analysieren, genau. Wie du schon gesagt hast, und auch dann Maßnahmen zu definieren und dann weiter zu arbeiten. Ja, ja. Aber das ist ja was man extern eigentlich in der Regel nicht so kriegt. Ja.
So, und dann machen wir noch den dritten Punkt.
Das ist eigentlich noch der blödeste, ne?
Genau, hau du mal raus.
Ja, gerne. Also die Euphorie ist ja oft ziemlich hoch zu Beginn, weil, wie gesagt, generische Begriffe, gute Ranking-Chancen, dann kommt auch viel Traffic, aber der konvertiert halt nicht. Und dann ist die Enttäuschung danach wieder groß. Ja, weil es halt eine Informationssuche ist. Die Suchintention ist informationell. Das heißt, der User ist dann zufrieden, wenn er die Info bekommen hat und dann geht er wieder. Ja, das ist ja nichts, worauf man jetzt Geld verdient. Weil einfach kein Sale stattfindet. Weil der User nicht kaufen will. Der will eine Information haben und die kriegt er im Glossar und dann ist er wieder weg. Und das ist natürlich frustrierend, dass Glossare in der Regel nicht konvertieren oder nicht so gut konvertieren, wie man das von anderen Bereichen der Website oder von anderem Traffic gewöhnt ist.
Ja, und dann hat man sozusagen mit dem Background gesagt, ja, wir bauen so ein Glossar jetzt und dann dann gehen wir durch die Decke und das erfüllt sich dann erstmal nicht. Also ein Glossar ist dann halt ein Anfangspunkt, sprechen wir gleich noch genauer drüber, aber eben nicht das Ende der Geschichte. Ja, so.
Wenig
und dann
viel Traffic, wenig Umsatz.
Genau, haben wir mal eine Folge
zugemacht.
Ja. Stimmt, ja. Da haben wir nicht explizit über Glossare gesprochen, sondern generell über diese informationellen Strategien. Stimmt, guter Punkt. Könnt ihr gerne mal reinhören. Und Suchintention haben wir auch zwei Folgen zu gemacht. Einmal Suchintention, was ist das? Da haben wir nochmal diese verschiedenen Suchintentionen erklärt. Und wir haben mit dem Johannes Beuys von Sistrix auch ein Interview explizit zum Thema Suchintention gemacht. Das ist auch sehr aufschlussreich. Den haben wir damals besucht in Bonn und haben da ein Interview gemacht. Also das sind so zwei Folgen vielleicht, wenn ihr da mal Bock habt, tiefer einzusteigen. Ja, dann fangen wir jetzt, würde ich sagen, spannen wir den Bogen direkt wieder weiter und sagen, ja, wie gehen wir jetzt damit um mit diesen drei Situationen? Also die Kopierbarkeit, dass der Content nicht nachgearbeitet wird und dass die Glossare nicht konvertieren. Also was machen wir jetzt damit?
Ja, mach du doch mal.
Ja, ich finde auch, das Erste ist wenig überraschend, ja, dass ihr natürlich an einem Glossar, ein Glossar kontinuierlich optimieren müsst. So wie alles andere auch. SEO ist Suchmaschinenoptimierung, ja, und die Optimierung ist halt nicht im Sinne von, ich drehe einmal an der Schraube und dann ist es erledigt, sondern es ist eben nicht in sich abgeschlossen, so ein Glossarprojekt, sondern man muss ihn optimieren, genauso wie alle anderen Inhalte auch.
Genau, und wenn man halt das so Fire and Forget macht und es einfach nicht mehr anfasst, dann wird man halt nach hinten wieder durchgereicht, wenn die anderen auch anfangen. Und eigentlich, ja, wie du schon sagtest, das ist dieses nicht, es ist halt kein Projekt, sondern ein Prozess. Ne? Und da muss man halt dranbleiben und auch an den Glossarseiten. Ich meine, jetzt mag man natürlich sagen, das ist jetzt ja, gut, ich habe die Definition jetzt einmal geschrieben. Was soll ich da denn jetzt noch dran schreiben, würde ich jetzt sagen.
Ja, lass das doch mal diskutieren. Finde ich schön.
Ja.
Was mache ich denn jetzt erstmal? Also bevor ich was dran schreibe, muss ich ja erstmal was analysieren vorher. Ja, also Content Performance. Wir sind der Content Performance Podcast und das ist ein klassischer Fall von Content Performance messen, finde ich. Fabian, was guckst du dir da an, wenn du jetzt ein Glossar vor dir hast?
Ja, den Ist-Status, ne? Also wie ranken die einzelnen Seiten? Gibt es Seiten, die total mies ranken? Gibt es Seiten, die für, also oft ist es ja so, dass einige wenige Seiten dann für sehr viel Traffic zuständig sind, weil die einfach gute Rankings haben. Dann gibt es ja auch Seiten, die sind so in Schlagdistanz, sagen wir ja immer, die Chancen, die ranken für Chancen-Keywords. Das heißt, da ist man dann auf Platz 3, 4, 5 und würde halt einen großen Traffic-Sprung auch machen, wenn man es vielleicht noch ein paar Sätze nach vorne schafft. Also, dass man einfach mal so schaut, wo stehe ich denn und daraus dann ableitet, um welche Seiten kümmere ich mich denn zuerst oder wo habe ich denn vielleicht die Möglichkeit, dann am Content zu arbeiten und dadurch noch ein paar Plätze gut zu machen, aber dadurch eben auch eine große Wirkung zu erzielen. Also ich finde, da geht es immer wirklich darum, sich anzuschauen, wo es am meisten Sinn macht und wo die größten Hebel sind, wenn man oben anfängt zu analysieren.
Ja, und dahingehend auch noch, was ich auch noch einen super wichtigen Aspekt finde, ist, dass die Suchergebnisse sich ja verändern. Wir alle merken das ja. Du googelst und dann hast du vorne ein Videokarussell oder dann hast du vorne eine Grafik oder dann hast du vorne ein Featured Snippet, gerade bei Definitionen auch. Ja, Featured Snippets haben wir mit dem Kevin Indig kürzlich noch besprochen. Ich glaube, hier ist die Folge. Ein SEO aus dem Silicon Valley oder irgendwie sowas. Da arbeitet er ja, der Kevin, und da haben wir dieses Thema Featured Snippets ganz auch nochmal als wichtigen Aspekt besprochen. Also die Suchergebnisse verändern sich. Es gibt zahlreiche SERP-Layouts, ja, also wie so eine erste Seite gestaltet ist, und die sieht halt anders aus als noch vor 3 oder vor 5 Jahren. Und wenn du dann ein Glossar hast und die Suchergebnisse sehen aber komplett anders, musst du auch da dann darauf reagieren.
Andere Formate vielleicht noch benutzen, ne?
Ja. Mhm. Also einmal, finde ich, geht's darum, macht man den Text vielleicht noch umfangreicher, aber auch, brauche ich da neue Formate dran? Wie mache ich generell da eine Seite draus, eine URL draus, wo der User vielleicht länger verweilt? Und dafür muss ich am Content arbeiten. Und dann wird's echt, wenn man dann das sozusagen nicht drin hat, also einmal diese Analyse, diese Web-Analyse, was du gerade genannt hast, Rankings analysieren, Chancen-Keywords, aber auch wenn man dann sozusagen in der Fachabteilung sozusagen das weg ist, ja, und da keiner den Wert erkennt, ja, dann ist es echt bitter. Weil dann ist die Frage, wer hat denn jetzt die fachliche Expertise, dieses Lexikon weiter auszuarbeiten?
Ja, auf der anderen Seite hat man natürlich auch jetzt Zahlen, wenn man das ausgewertet hat, mit denen kann man intern ja auch arbeiten und sagen, guck mal hier, wenn wir da ein bisschen dran arbeiten, wenn wir da weiter dran arbeiten, da versprechen wir uns viel von. Ne? Also ich finde, auf der anderen Seite kann man es auch positiv sehen und mit den Zahlen, die man erhebt, auch ins Unternehmen reingehen und damit argumentieren.
Ja,
ich finde, du hast absolut. Auch gerade noch ein paar andere Sachen angesprochen, die auch wichtig sind, die mit dem Content nichts zu tun haben. Die interne Verlinkung zum Beispiel. Ne? Oder die interne Verlinkung, also dass man das Glossar auch mehr in der Hauptseite mit verdrahtet, oder?
Ja, genau. Das finde ich auch super wichtig. Ich habe manchmal so das Gefühl, ich mache ja auch viel, also interne Verlinkung ist ja so ein Mischthema, finde ich, bei uns. Ne? Also du beschäftigst dich viel aus technischer Sicht damit, also eigentlich ja bei allen Themen bei uns. Und ich bin dann derjenige, der sich mehr aus Content-Perspektive beschäftigt. Und man setzt ja aus dem Content heraus sinnvolle Links, die möglichst auch der User klickt. Ja, also, aber da muss man auch was für schreiben, damit man einen Link setzen kann in intern. Also muss man das schon sich vorher überlegen, wenn man was schreibt, worauf wird noch verlinkt. Ja, also das muss man schon am besten vorher nachdenken.
Und da geht es nicht nur ums Glossar, ne? Da geht es auch um den gesamten Content der Seite.
Genau, so ein Glossar, du hast jetzt am Anfang ja auch schön gesagt, dass es so Datenbank gestützt oft entwickelt. Und das ist für mich ja total oft so ein Link-Silo. Also dann hast du quasi, du hast halt so normale Seiten auf so einer Corporate Website und dann hast du so ein Glossar und der ist dann so tausendfach untereinander verlinkt und total, weißt du, so wie so ein Satellit. Ja, so ist der daneben. Aber der ist überhaupt nicht verdrahtet mit der gesamten Webseite.
Das sieht man auch immer gut. Ja, wenn ich mal kurz einhaken darf, in dieses schöne Bild, was du da zeichnest, wenn man sich die interne Verlinkung auch in der Software wie dem Screaming Frog zum Beispiel mal visualisiert, dann kann man auch sehen, dass es diese Silos tatsächlich gibt, wie du die beschreibst. Ne, dass die einzelnen Content-Formate oder nicht Content-Formate, aber diese Ecken der Webseite, ja, Glossar, Blog, Produktseiten oder auch ein Shop. Das kann man erkennen in der Linkstruktur, wenn man sich das mal mit so Knöpfchen anzeigen lässt. Das sind wirklich so Kugeln, die voneinander abgetrennt sind und die sich auch ganz oft gar nicht untereinander verlinken, sondern die wirklich sehr, sehr alleine stehen. Ne?
Ja.
Und das heißt, dieser Silo-Gedanke, den gibt es tatsächlich oft. Und das ist beim Glossar natürlich auch oft der Fall, weil es eben auch, wie du sagst, so eine abgeschlossene Ecke ist.
Ja.
Wo keiner rein und rauskommt.
Das ist wichtig. Hier nochmal eine Folge von früher. Interne Verlinkung, ein Ranking-Faktor. Haben wir auch vor längerer Zeit gemacht. Haben wir uns jetzt auch vorgenommen, dass wir demnächst die nochmal neu, also nochmal aus neuer Sicht sozusagen das nochmal diskutieren. Das ist halt ein Ranking-Faktor, so eine interne Verlinkung. Wenn eine interne Seite oft angelinkt wird, zeigt man Google, die ist wichtig. So. Das heißt, das ist eine SEO-Arbeit. Und wenn ich dann so einen Glossar habe, der tausendfach untereinander verlinkt ist und alles andere aber nicht, also da fehlt mir oft dann so diese Perspektive darüber, dass du quasi nochmal von oben auf die ganze Webseite drauf guckst und sagst, sag mal, mit welchen Bereichen wollt ihr eigentlich zu welchen Keywords wie ranken? Ja, so. Und ein Glossar ist dann ein Teil davon und der hat eine super wichtige Funktion, aber da gibt's eben noch mehr. Ja, und sozusagen von oben auf die Webseite gucken, um dann eine Gesamt-SEO-Strategie zu haben und dann eben den Glossar auch dafür einsetzen, um zum Beispiel interne Links gezielt zu setzen. Ja, und das ist halt so, das ist halt, wir nennen das immer so ein bisschen technisch optimieren auf URL-Ebene, dieses ganze Thema, über das wir jetzt geredet haben, oder Content-Performance, an die Content-Performance verbessern und das ist halt das, wo man sagt, okay, daran jetzt sozusagen weiterzuarbeiten, da scheitern halt dann viele Unternehmen oder das ist sozusagen, da fehlt's noch.
Ja. Und ich finde, der Kreis schließt sich, wenn man das Glossar auch mit in die Konversionsstrategie des Unternehmens mit reinbezieht, ne?
Ja, genau. Also, finde ich auch. Mach du mal.
Ja, also wir haben ja darüber gesprochen, dass das Glossar schlecht konvertiert oder dass die Menschen, die auf dem Glossar sind, einfach auch schnell wieder weg sind, weil sie die Information bekommen haben. Das heißt, man muss einfach auch davon ausgehen, dass diese Leute erstmal nichts kaufen wollen bei mir. Aber das heißt ja nicht, dass sie nicht an dem Thema interessiert sind, Also eigentlich ist es, kann ich ja davon ausgehen, dass sie an meinem Thema interessiert sind, weil sie ja auch danach gesucht haben und sich die Information bei mir geholt haben. Das heißt, ich kann auch davon ausgehen, dass ich Angebote schaffen kann, die niedrigschwellig sind, für die sich diese Menschen auch interessieren. Ja, und das ist aber in der Regel nicht der harte Sale oder der Lead oder die Kontaktanfrage, sondern da geht es halt darum, insgesamt, was man ja auch oft für andere Bereiche der Seiten macht, sich Formate zu überlegen, die für die Leute interessant sein können. Niedrigschwellige Angebote, Newsletter, E-Books, was weiß ich, was einem da alles einfällt. Ne?
Ja, verschiedene Lead-Formate anbieten, testen, gucken, wie kann man die Leute halten aus diesem informationellen Bereich. Das ist jeder kennt das, wenn man sich erstmal umschauen will und man wird dann kriegt dann einen Sales-Pitch. Also man ist da einfach nicht offen für. Das ist Customer Journey, wenn man so will, ja. Also du bist noch im informationellen Teil, interessierst dich noch relativ allgemein und da kannst du halt auch nicht, da machst du keinen Kauf. So, und also geht es darum, dass das ein Einstiegspunkt ist, ein Glossar.
Ja, und dieser Traffic ist natürlich auch wahnsinnig spannend für alles, was ich beim Thema Retargeting vorhab.
Ja.
Also die haben sich ja qualifiziert, dass sie sich für mein Thema interessieren. Das heißt, spricht nichts dagegen, die eben auch in Zielgruppen reinzuschreiben, auf die man dann nachher auch Ads schaltet, wo auch immer. Ja, also das ist ein großes Potenzial, was man da hat und was man auf jeden Fall auch nutzen sollte.
Ja, das ist ein, das sind so einige, sag ich mal, einige Punkte, die wir so diskutieren, wenn wir so ein Glossar vor uns haben. Vielleicht, wenn wir jetzt ein Fazit ziehen. Fabian, was würdest du sagen?
Ja, ein Glossar ist, finde ich, eine gültige SEO-Strategie, die man auf jeden Fall im Blick haben sollte, wenn das für einen Sinn macht. Man kann sie gut umsetzen in den Prozessen, die man halt schon hat, finde ich. Nur es gilt halt wie immer, dranbleiben.
Ja. Und dranbleiben heißt Content Performance. Ja, Rankings analysieren, Chancen-Keywords analysieren, interne Verlinkung, Content-Potenziale, alles auf allen Ebenen, Lead-Formate. Das ist halt sozusagen die Content-Performance von Anfang bis zum Ende durcharbeiten und gucken, wie man viel mehr aus dem Glossar rausholt. Das finde ich eigentlich das Bitterste. Man setzt so ein Ding in die Welt, ist damit eigentlich total erfolgreich, wird dann irgendwie kopiert von ein paar Leuten oder ein paar Wettbewerbern und gleichzeitig packt man es nicht mehr an. Und das ist so super gestartet, das ist so, weiß ich nicht, hast nur 100 Meter Lauf und in den ersten 20, 30 Metern denkst du, boah, guck mal, der gewinnt und nach hinten raus geht dem die Puste aus. Das ist ein bisschen schade so, ja. Und so musst du halt dranbleiben.
Musst du zwischendurch immer wieder eine Banane reinschieben.
Genau.
Nicht unterzuckerst. Ja.
Genau, das könnt ihr jetzt machen, falls ihr schon jetzt unterzuckert seid von der halben Stunde, die wir jetzt hier wieder gesprochen haben. Ansonsten freuen wir uns wie immer über euer Feedback auf LinkedIn oder per Mail. Und ja, wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Ciao.
Tschüss.